554 das mit Ausdrücken, Vokabeln und Symbolen und Bildern der Heiligen Schrift diese bräutliche Beziehung zwischen dem Herrn und uns besingt. Ein Lied, das es also sicher wert ist, dass man es kennt. Solange wir über den Bericht der Apokalypse geredet haben, der das Geschehen betrifft, Sie erinnern sich an den ersten Satz der Apokalypse, Offenbarung Jesu Christi über das, was bald geschehen muss. Und wenn man aus dem Zeitwort Geschehen ein Hauptwort macht, hat man das Wort Geschichte. Und da haben wir dann von der Geschichte geredet und von der Heilsgeschichte und von der Unheilsgeschichte. Und es war mir nicht, ich glaube zumindest, nicht sehr schwer, Ihnen diese zwei Begriffe, Heilsgeschichte und Unheilsgeschichte, mir scheint, das funktioniert nicht, der Lautsprecher, diese zwei Begriffe, Heilsgeschichte und Unheilsgeschichte, wie soll ich sagen, erfahrbar zu machen. Es geht mir nämlich sehr darum, dass Sie nicht nur einfach inhaltlich Informationen empfangen, was also in der Heiligen Schrift konkret jetzt in der Apokalypse drinsteht, sondern dass Ihnen, wie soll ich sagen, dass Sie davon berührt werden, dass das Ereignisse sind, die Realitätscharakter haben, die also genauso real sind wie unsere Politik oder unsere Wirtschaft oder unsere Technik, dass das also echte Wirklichkeit hat. Und wie gesagt, bei den Bei den beiden Begriffen Heilsgeschichte, Unheilsgeschichte war das nicht ganz schwierig. Aber heute, wo wir von der Vollendung reden, wird es also doch sehr zu überlegen, wie machen Sie das, dass das, was wir heute besprechen, die Vollendung der Schöpfung, die Hochzeit Gottes mit der Schöpfung, dass das mehr ist als bloß theologische Phrase, dass Ihnen das als eine leuchtende Wirklichkeit, als etwas vor Augen steht, was Sie brennend erstreben. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Jahr 1944. Wir haben genau gewusst, dass der Hitler den Krieg verliert und dass dann eine neue Zeit, dass Österreich wieder erstehen wird aus dem Untergang. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, das heißt, Sie können sich, weil Sie es teilweise ja erlebt haben, wie sehr dieser Blick in die Zukunft, wie sehr der uns befähigt hat, die Unannehmlichkeiten und die Bombenangriffe und den Luftschutzkeller und die Lebensmittelmarken und was da alles waren, die Flüchtlinge. Es war ja keine lustige Zeit, aber das war alles also zweitrangig neben dem Bewusstsein. Jeder Tag bringt uns dieses Neue, den neuen Morgen des Landes Österreich und den neuen Morgen unserer Lebensumstände bringt uns also jeder Tag näher. Das heißt also von einer Zukunft leben. Und von einer Zukunft leben heißt in der Theologensprache Hoffnung. Ob Sie Glauben haben, wage ich nicht zu bezweifeln, sonst wären Sie nicht hier. Sie haben sicher auch Liebe. Aber wenn ich Sie frage, ob Sie Hoffnung haben, das ist ein großes Fragezeichen. Sind Sie wirklich orientiert auf eine leuchtende Zukunft? Haben Sie ein Ziel vor sich, das Sie fasziniert, dem Sie brennend entgegenharren? Wir sind alles Augenblicksmenschen. Wir sind kopflastig. Wir schauen auf den Jetzt, auf das Jetzt und auf den Boden. Wir schauen nicht nach vorn. Und deswegen ist das also eine schwierige Sache. Vielleicht hilft Ihnen das vom letzten Mal. Mir persönlich hat die Dichtung immer viel gegeben, auch für die Verständlichmachung und für das eigene Verstehen der Heiligen Schrift. Wenn ich Ihnen letztes Mal den Eichendorff zitiert habe mit diesem Lied, mich brennt es in meinen Reiseschuhen, nicht, wo die Welt geschildert wird als eine Bühne und da wird ein Stück gespielt. Du hast ein paar Statistenrollen, ich habe eine Statistenrolle, jeder hat da zwei Sätze zu sagen und dann verschwindet er schon wieder von der Bühne. Da gehen die einen müde fort, die anderen nahen Behende. Das alte Stück, man spielt sofort und kriegt es nie zu Ende, heißt es in der dritten Strophe. Und in der vierten Strophe heißt es dann, und keiner kennt den letzten Akt. Von allen, die da spielen, nur der da droben schlägt den Takt, weiß, wo das hin will zielen. Nicht, da habe ich Ihnen letztes Mal schon versucht, irgendwo dieses Bewusstsein zu wecken, dass wirklich etwas im Gang ist. Und in dem Moment, wo ich das innerlich spüre, dass etwas passiert, dass wir nicht eine statische Existenz haben, wo wir halt warten, bis wir sterben und im Allgemeinen ist immer das Gleiche, sondern dass da ein Werden ständig vor sich geht, dann wird man automatisch natürlich schauen, wo geht denn das Ganze hin, wohin rennt der Laden. Ich habe letztes Mal in dem Zusammenhang auch den Teilhard de Chardin zitiert. Dieser Teilhard de Chardin, der versucht hat, das, was die Naturwissenschaft Evolution nennt, also dieser ganze Entwicklungsgang, der von der Urexplosion, vom Urknall oder wie das dann genannt wird, eben diese Entwicklung und das Werden des Kosmos und damit auch des Menschen mit sich gebracht hat, wo dann der Teilhard de Chardin in einer wirklich genialen Konzeption zeigt, wie das, was wir in der Heiligen Schrift Heilsgeschichte nennen, letztlich das Gleiche ist, wie das, was die Evolution über den Werdegang sagt. Aber auf das kommen wir dann noch. Also bitte, das wäre irgendwie der Einstieg, eben aus meinem Bemühen, dieses Realitätsbewusstsein Ihnen irgendwie zu vermitteln. Denn was ich Ihnen jetzt vorlese, sind wieder wunderbare, also von hoher Poesie getragene Bilder. Aber gerade das ist so gefährlich, dass man dann von der Poesie sich einfangen lässt und gar nicht merkt, dass man den Boden unter den Füßen verliert. Wir haben letztes Mal gehört von der Vollendung des Menschen. Und diese vollendete Menschheit ist die heilige Stadt, das neue Jerusalem, die vom Himmel her niedersteigt, geschmückt wie eine Braut für ihren Gemahl. Das war letztes Mal im 21. Kapitel. Und jetzt haben wir die vollendete Schöpfung, den vollendeten Kosmos. Wenn wir die vollendete Menschheit im Bild der heiligen Stadt gesehen haben, so ist der vollendete Kosmos, wie kann es anders sein, im Bild des Paradieses. Es ist schade, wissen Sie, dass wir die Älteren, bei den Jüngeren ist es sicher anders, weil die ganzen Lehrpläne des Religionsunterrichts sich geändert haben. Aber wir haben halt in der ersten Volksschulklasse vom Paradies gelernt und vom Sündenfall. Haben das natürlich, wie das ein siebenjähriges Kind nicht anders kann, alles rein naturalistisch, wörtlich verstanden. Und haben dann später, 5 Jahre später waren wir schon, also in den unteren Klassen der Mittelschule und haben längst schon gewusst, dass das so nicht stimmt. Und haben natürlich uns aus diesem Konflikt nicht lösen können. Das dauert dann sehr lang, bis man überhaupt lernt, die Heilige Schrift, speziell die biblische Urgeschichte, richtig zu verstehen und richtig zu lesen. Und es könnte sein, dass bei Ihnen von dieser Kinderzeit her mit dem Wort Paradies irgendwo ein ungutes Gefühl, so ein flaues Gefühl im Magen verbunden ist. Mein Gott, diese alten Märchen vom Paradies und von der Schlange und vom Apfel und von der Eva. Nicht, wie oft kommt das auf den Witzzeitungen, Witzseiten der illustrierten Zeitungen kommen diese Sachen vor. Aber ernst genommen hat das also kaum jemals irgendeiner. Und dabei ist es, wie Sie werden vielleicht heute drauf kommen, eine so großartige und eine so einleuchtende Botschaft über die Existenz und über die Schöpfung und über den Kosmos. Er zeigte, 22. Kapitel, er zeigte mir den Strom mit dem Wasser des Lebens, der glitzerte wie Kristall hervor, Quellen vom Throne Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen der Straße und dem Strome stehen überall die Bäume des Lebens. Sie tragen 12-mal Frucht, von Monat zu Monat spenden sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Wenn Sie ein altes Testament zu Hause haben und interessiert sind an den Hintergründen dieser Vergleiche, dieser Bilder, dann lesen Sie das 47. Kapitel bei Ezechiel, eine der großartigsten Visionen des Propheten Ezechiel von der Tempelquelle. Da ist der Tempel von Jerusalem, Sie müssen sich Jerusalem vorstellen, auf immerhin über 800 Meter Höhe und darunter ist auf minus 400 das Tote Meer, also das sind 1200 Meter Höhenunterschied. Und von dieser, in der Vision des Propheten Ezechiel, 47. Kapitel, da fließt unter der Schwelle des Tempels fließt lebendiges Wasser heraus. Und rinnt hinunter in die Araba, das ist also diese Tiefebene um das Tote Meer, und fließt in das Tote Meer. Und das Tote Meer beginnt zu leben. Es heißt nämlich nicht zufällig Totes Meer, es ist wirklich tot. Es gibt keinen Käfer, keinen Fisch, keine Pflanze, keine Algen, nichts. Auch heute nicht. Das Tote Meer ist so giftig, dass du, wenn du badest im Toten Meer, aufpassen musst, dass du nichts in die Nase oder in den Mund kriegst vom Wasser, weil es dir die Schleimhäute zerfrisst. Es ist also ein so giftiges Wasser, deswegen ist es also so schwer, dass man drin liegen kann. Du brauchst gar keine Bewegung machen. Du legst dich ins Wasser wie in einen Divan und kannst Zeitung lesen. Das ist also dieses giftige Wasser und da ist diese Vision, wo das lebendige Wasser, klar wie Kristall, unter der Schwelle des Tempels hervorfließt und hinunter in die Araber und ins Tote Meer. Und das Tote Meer beginnt zu leben und es tummeln sich Fische und es sind die Wasserkäfer und es sind die Pflanzen und es blühen die Seerosen und es ist auf einmal Leben. Und von daher ist das, wenn es hier heißt, er zeigte mir den Strom mit dem Wasser des Lebens, der glitzerte wie Kristall, hervorquellend vom Throne Gottes und des Lammes. Der Tempel zu Jerusalem war nur ein Vorspiel, war nur ein Hinweis, dass eines Tages der ewige Tempel kommt mit dem Altar, von dem das lebendige Wasser in die Welt fließen wird. Sie haben also hier das Bild mit dem Wasser des Lebens und das ist schon das erste Bild des Paradieses, Wenn Sie den Paradiesesbericht im ersten und zweiten Kapitel der Genesis nachlesen, haben Sie ja die Paradiesesströme und neben den Paradiesesströmen die Bäume. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und da haben Sie nun diese Wasser und diese Bäume. Er zeigte mir den Strom mit dem Wasser des Lebens, der glitzerte wie Kristall, hervorquellend vom Throne Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen der Straße und dem Strom stehen die Bäume des Lebens. Also das ist eindeutig das Bild des Paradieses. Nur ist es jetzt anders. Da haben Sie im Paradiesesbericht der Genesis, haben Sie diesen Baum des Lebens, und der ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ist nicht ganz eindeutig, wenn man das genau nachliest. Sind das nur zwei Ausdrücke für einen Baum oder sind zwei verschiedene Bäume? Auch hier weiß man nicht genau, ob der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, ob das der gleiche Baum ist. Das ist aber also im Grund gar nicht wichtig. Jedenfalls tragen diese Bäume, die Bäume des Lebens, 12-mal Frucht, also ständig, zeitlos spenden sie die Frucht, von Monat zu Monat spenden sie ihre Frucht, und die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Da haben sie den, also wirklich großartigen Unterschied. Das ist, manchmal musst du den Heiligen Geist mit Händen greifen in der Bibel. Diese Unterscheidung, dass du beim Sündenfallbericht greift der Mensch nach der Frucht und nimmt sie räuberisch an sich, obwohl es ihm nicht gestattet ist, diese Frucht zu nehmen. Alles natürlich Bilder, da Sie dürfen ja nicht also in die naturalistische Deutung, die ist vom Standpunkt der Heiligen Schrift her völlig sinnlos, dass man sich überlegt, ist das ein Zwetschgenbaum gewesen oder war das ein Birnbaum. Also das ist Baum und Frucht, und es ist dir nicht gegeben, diese Frucht an dich zu reißen, die Frucht wird dir geschenkt. Du darfst sie empfangen, wenn sie dir geschenkt wird. Aber du kannst sie nicht einfach, du kannst nicht verfügen über sie. Und so ist es, dort reißt der Mensch die Frucht an sich und fällt dadurch aus der Freundschaft Gottes. Und hier ist der Baum, geben die Bäume ununterbrochen ihre Frucht und die Blätter dienen der Heilung. Da hast du also das Bild einer Wiederherstellung. Heilen heißt ja etwas, was zuerst gesund war, dann erkrankt ist und jetzt heile ich. Und da hast du diese Schöpfung, die einmal gesund war, diese Schöpfung, von der der Schöpfer sagt und er sah, was er gemacht hatte und das war sehr gut. Und dann ist eine Infektion passiert, das ist das Böse. Und zwar dürfen Sie das jetzt nicht als eine historische Darstellung auffassen, sondern das ist Aussage über das Schöpfungskonzept am Anfang. Und in dieses Schöpfungskonzept bricht das Böse ein. Wenn Sie die Bilder auf uns übertragen, die Schlange ist das Prinzip des Bösen, das ist das Satanische, das Dämonische, das für uns verborgen ist, das wir aber als eine absolute Realität kennen. Und diese Schlange spricht zum Menschen, ich sage nicht sprach zum Weibe, sondern spricht zum Menschen. Denn der Ausdruck Frau, die Schlange sprach zum Weibe, das ist zweifellos der seelische Teil des Menschen, die Bibel kennt den Menschen, die kennt nicht nur Mann und Frau. Die Bibel kennt den Begriff Mensch. Und Mensch ist also im ewigen Leben das, was sich vollendet. Jesus sagt ausdrücklich, dass wir im ewigen Leben nicht Männer und Frauen sein werden, sondern sie sind wie die Engel im Himmel, heißt es bei der Auseinandersetzung über das Heiraten im ewigen Leben. Und so ist also die Schlange sprach zum Weibe, das ist der seelische Teil des Menschen, weil in der Unterscheidung von den beiden Geschlechtern ist die Frau dem Mann sicher überlegen im seelischen, in der seelischen, also Dimension, sie hat ganz andere seelische Dimensionen, der Mensch, der Mann hat stärkere körperliche Dimensionen, der Mann ist der körperlich kräftigere und leistungsfähigere, das ist gar kein Zweifel, während Seele, ich meine jetzt nicht Intelligenz, es kann eine Frau genauso intelligent sein wie der Mann, aber Seele hat sie auf jeden Fall mehr. Seele und Hirn ist ja nicht dasselbe. Und wenn die Schlange sprach zum Weibe, das ist also diese Urversuchung, die in das Seelenleben des Menschen einbricht, sein wie Gott und selbst erkennen Gut und Böse. Also wie schaut das aus, wenn ich sein will wie Gott? Dann heißt das nicht, ich leugne Gott, das hat damit gar nichts zu tun, sondern ich kümmere mich nicht. Ich bin Herr meines Lebens. Ich nehme mein Leben in meine eigene Hand. Ich entscheide, was mir nützt, was mir schadet, was für mich günstig ist, ungünstig ist. Ich bin der Gesetzgeber meines Lebens. Deine Gebote interessieren mich nicht. Ich mache, was mir passt und was mir nützt und was für mich vorteilhaft ist. Die Autonomie des Menschen. Sehen Sie, und das ist also die Erkrankung, weil der Mensch aus seiner Lebensbedingung herausfällt. Und das können Sie sich leicht vorstellen, es hat jedes Wesen seine Lebensbedingungen. Jede Pflanze braucht einen ganz bestimmten Boden und ein bestimmtes Klima. Wenn du heute, weiß ich, das Almrausch oder das Edelweiß herunterholst von der Alm und irgendwo in der Klosterwieskasten in den Vorgarten hineinsetzt, ja, es wird vielleicht anwurzeln, es wird vielleicht sogar sich entwickeln, aber es wird nur ein Schatten dessen sein, was es da oben auf der Alm gewesen ist. Weil eben die Luft nicht richtig ist, der Boden nicht richtig ist, nicht? Und so braucht jede Pflanze, jedes Tier. Denken Sie die Tragödie mit unseren Kindern. Ich habe unlängst einen Bericht einer Wiener Stelle für Kindergartenpädagogik gelesen. 40% der Wiener Kindergartenkinder sind seelisch gestört. Weil sie einfach nicht die normalen Lebensbedingungen eines Kindes haben, nämlich eine Familie, eine Mutti und ein Vati. Sondern sie haben Leute, die sie pflegen, betreuen, füttern, beaufsichtigen, alle möglichen. Aber kein Daheim, keine Nestwärme, gar nichts. Natürlich geht dann die Seele des Kindes zugrund. Wenn man mit den Volksschullehrerinnen redet, fast die jammern über die zunehmende Aggressivität der Volksschulkinder, dass die Kinder nicht zu bändigen sind, weil sie so einen Zorn haben auf das Leben, auf die Welt, auf die Menschen. Da ist also eine ungeheure Anklage, ist unbewusst in diesen Kindern, dass man ihnen das Leben verhaut hat, weil man ihnen die Lebensbedingungen genommen hat, die Kindesseele braucht, um blühen zu können. Nicht? Und da haben Sie also den kranken Menschen. Und wenn ich Ihnen diese Beispiele aus unserer Zeit sage, da haben Sie es ja. Weil man das Konzept Gottes einfach wegschiebt. Denn es ist ja lustiger, wenn beide verdienen gehen und dafür zwei Autos haben. Nicht? Natürlich, und das Kind wird von der Nachbarin oder von irgendwelchen Kindergärtnerinnen und so weiter betreut. Das ist kein Problem. Und so ist also der Mensch ununterbrochen geneigt. Das ganze göttliche Konzept des Lebens, das dann in den Geboten sich ausspricht, dieses göttliche Konzept wegzuschieben, weil es mir lästig ist. Ich mache, was mir passt und alles andere erlaubt es mich gern. Das ist der autonome Mensch. Das ist die Sünde der Welt. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Sehen Sie, und das alles liegt jetzt im Begriff Heilung. Das ist der krank gewordene Mensch, das ist die krank gewordene Gesellschaft, das ist die krank gewordene Menschheit. Und nun ist die Menschheit geheilt, weil das Leben, das ist letztlich Synonym für Gott, strömt, strömt, strömt und überall Leben stiftet, Leben in Vollendung. Im griechischen Text des Neuen Testaments, das ist ja die Ursprache des Neuen Testaments, gibt es drei Vokabeln für Leben. Die deutsche Sprache ist ja ausdrucksärmer als die griechische. Da gibt es Bios, das ist das biologische Leben, das medizinische Leben. Dann gibt es Psyche, das ist das Seelenleben. Und dann gibt es Zoe, das ist das göttliche Leben. Und erst wenn alle Spielarten des Lebens sich erfüllen an einem Menschen, dann ist der Mensch das, was er sein sollte. Dann werden Sie erst ahnen, meine Schwestern und meine Brüder, dass wirklich der Mensch also das Meisterwerk Gottes ist. Das ist der Mensch, also die Krone der Schöpfung, wenn du manchmal fassungslos stehst vor der Schönheit eines Geschöpfes, das kann ein Vogel sein, das kann eine Blume sein, das kann eine Wolke sein am Abendhimmel. Es gibt Dinge, die atemberaubend schön sind. Und dabei ist das alles also nur ein Schatten neben der Schönheit des vollendeten Menschen, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, geplant und gedacht ist. Da haben Sie also bitte das Paradies. Das Paradiesesbild, die Bibel beginnt mit dem Paradiesesbild, die Bibel beschließt mit dem Paradiesesbild. Warum? Weil das Paradiesesbild sagt, das Konzept, so ist es gedacht, so ist es gemeint. Paradies, das ist die totale Harmonie, die Harmonie zwischen Gott und seiner Schöpfung. Und weil die Schöpfung im Menschen eine personale Schöpfung ist, gibt es Harmonie nur in Liebe. Es ist also das Konzept, das im Paradiesesbild uns gesagt wird, jetzt ahnen Sie ja auch, warum wir nie zur Ruhe kommen, warum wir voller Sehnsucht sind nach dem Glücklichwerden. Weil wir irgendwo im Unterbewusstsein diese Erfahrung mit uns herumtragen, dass das alles ganz anders gemeint ist. Und gemeint ist eben also diese totale Harmonie Gottes mit seiner Schöpfung, das Einssein in Liebe, und das ist nun verwirklicht, und zwar vom Throne Gottes und des Lammes, weil das Lamm Gottes die Sünde der Welt hinwegnimmt, kann nun Wirklichkeit werden, das von Anfang an gemeint war. Aber bitte, ich möchte also noch einmal sagen, machen Sie sich die Mühe, das doch so durchzudenken, bis Sie das Gefühl haben, das ist meine Zukunft. Das kommt auf mich zu. Sonst ist es schade um die Zeit, die Sie da hier sitzen, weil nur um in Symbolen ein bisschen sich abzulenken von der Alltäglichkeit, das ist zu wenig. Da können Sie das Fernsehen auch aufdrehen. Und diese Heilung der Völker, wodurch entsteht sie, keinerlei Bannfluch wird es noch geben. Es ist also der Bruch zwischen Gott und uns ist geheilt. Bannfluch heißt ja, wir sind geschiedene Leute. Und wenn der Mensch sich Gott verweigert, das ist ja doch sein wie Gott und selbst erkennen Gut und Böse, selbst letzte Instanz sein, das ist nichts anderes, dann das löst natürlich die Einheit in Liebe. Da ist gar kein Strafgericht, da ist gar keine Verdammnis, sondern einfach, wenn du weggehst aus dem Licht, kommst du halt in den Schatten. Nicht? Das musst du dir dann selber zuschreiben. Wenn du weggehst vom Ofen und draußen kalt hast, dann ist das deine Sache. Und wenn du von Gott weggehst, weil du sagst, ich will keinen Gott, ich will mein eigener Gott sein, ich will machen, was mir passt und sonst nichts, dann hört es halt auf. Und das ist dieser Bannfluch, dieser Sturz des Menschen in das Nichts, dieser Sturz des Menschen in die Sinnlosigkeit, in die Ortlosigkeit, in die Richtungslosigkeit, in die Normlosigkeit, wo alles nur ein drunter und drüber und jeder in einem totalen geistigen Chaos lebt. Das ist ja unser Schicksal heute. Aber das ist aufgehoben, keinerlei Bannfluch wird es noch geben. Gottes und des Lammes Thron wird in der heiligen Stadt sein. Da hast du jetzt diese vollendete Menschheit, die mit Gott geeinte Menschheit, weil sein Thron und des Lammes Thron, also der Christus, der Versöhner, der uns in die dreifaltige Liebe wieder zurückgeholt hat, das ist also mit dem Thron in der heiligen Stadt, und seine Knechte werden ihm voll Ehrfurcht dienen. Wenn ich sagte, dieses Bild ist Einheit in Liebe, Harmonie des Paradieses heißt Einssein in Liebe. Und was heißt lieben? Lieben heißt, du bist wichtig, ich nicht. Für dich möchte ich alles tun. Wenn ich dir dienen kann, dann ist es mein eigenes, dann ist das mein Glück und meine Freude. Und deswegen ist dieses Wort dienen hier so wie bei der Mutter Gottes zu verstehen, wenn sie sich Magd des Herrn genannt hat, weil ihre Seligkeit darin liegt, für ihn da zu sein und restlos verfügbar zu sein für seinen Auftrag und für sein Werk. Gottes und des Lammes Thron wird in der heiligen Stadt sein, seine Knechte werden ihm voll Ehrfurcht dienen, sie werden sein Antlitz schauen, und sein Name wird auf ihrer Stirne sein, das Antlitz schauen. Vielleicht kennen Sie den Satz aus den Abschiedsreden, wo Jesus betet und in dem Gebet sagt, er betet, dass wir also den Vater erkennen dürfen, denn das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, den wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Und dieses Erkennen, meine Freunde, ist also sehr, sehr, sehr mangelhaft und sehr bruchstückhaft bei uns. Wir haben ja doch öfter schon geredet von dem Satz im 1. Korintherbrief, wo Paulus, der doch ein Mystiker hohen Grades gewesen ist, wo der von seiner eigenen Gotteserkenntnis sagt, wir erkennen alles nur wie im Spiegel und rätselhaft. Stückwerk ist unser Erkennen, also ganz fragmentarisch, Stückwerk unser Prophezeien. Und erst dann von Angesicht zu Angesicht. Also es kommt die Stunde des vollen Erkennens. Und Erkennen, das ist also ein Vorgang zwischen dem Ich und dem Du. Wann lerne ich denn Sie kennen, meine Freunde? Ich lerne Sie kennen nicht dadurch, dass ich von Ihnen einige Fotos habe und vielleicht bei irgendeinem Büro, bei einem also statistischen Amt, mir Ihre Daten, es gibt zwar Datenschutz, aber theoretisch, also könnte ich mir Ihre Daten beschaffen, nicht? Und dann habe ich also eine Menge Kenntnisse über Sie und ich weiß Ihre Adresse und ich weiß Ihre Studien und ich weiß Ihren Beruf und trotzdem kenne ich Sie doch nicht. Kennen ist ein Zusammenfinden des Ich mit dem Du und je intensiver dieses Ich mit dem Du eins wird, umso mehr ist ein Kennen. Das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, den wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Im Wort erkennen liegt also dieses letzte, innerste Einswerden von Mann und von Mann und Frau auch. Schauen Sie, in der Sprache der Bibel heißt erkennen die eheliche Vereinigung. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne, sagt die Mutter Gottes zum Engel. Also dieses Erkennen ist also dieses letzte Einswerden und von diesem Einswerden ist hier die Rede. Sie werden sein Antlitz schauen, also dieses volle Erkennen von Angesicht zu Angesicht, Auge in Auge. Und sein Name wird auf der Stirne sein, das ist das der Eigentumsbegriff. Der Name des Herrn war auf der Stirne des Sklaven. Die Sklaven hatten, so wie bei uns die Rinder, also ein Siegel haben, ein eingebranntes Siegel, das zeigt also, wem dieser Stier oder diese Kuh gehört. Und so ist es dort auch gewesen, dass die Sklaven entweder am Oberarm, so wie bei den Nazi die SS, am Oberarm ein Zeichen hatten, wem sie gehören, oder auf der Stirne. Und da ist also dieser Begriff des vollen Eigentums. Du bist so ganz Eigentum Gottes geworden, dass du eins bist mit ihm. Sie werden sein Antlitz schauen, sein Name wird auf ihrer Stirne sein, Nacht wird es nicht mehr geben und sie werden nicht mehr eines Lichtes, sei es der Fackel noch der Sonne bedürfen, denn Gott der Herr wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Da haben sie die zweite Symbolik, das göttliche Sein ist erstens symbolisiert in den Johannesschriften mit dem lebendigen Wasser. Und das müssen Sie halt vom orientalischen Denken her sich gesagt sein lassen. Nicht für den Orientalen, Sie waren ja viele schon im Heiligen Land, Sie werden wissen, kaum bist du aus Jerusalem heraus und bist du in der Steinwüste. Nicht, das ist also ein entsetzlich unwirtliches Land, vor allem südlich von Jerusalem, in Richtung Totes Meer. Und das ist nur mehr eine Sandwüste wie die Sahara, die hat noch eine gewisse Poesie. Aber die Steinwüste, wo nichts wie Geröll und Felsen herumliegen und ganz, ganz winzige, karge, also Pflänzchen, wo ein paar Ziegen und ein paar Schafe von den Beduinen sich mühselig ernähren können. Das ist also eine schreckliche Gegend, eine trostlose Gegend ist das und in einer solchen Gegend lebendiges Wasser, strömendes Wasser. Und wo immer dieses Wasser hinkommt, beginnt es zu leben. Das können wir also kaum nachempfinden, die zwei Bilder für das Göttliche. Wo das Göttliche hingelangt, na wie sagt Jesus, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in überreicher Fülle haben. Und es wird so manche unter ihnen geben, die das selber bestätigen können, die wissen, dass in der Verbundenheit mit Christus eine völlig neue Dimension des Lebens, eine völlig neue Art und Weise des Existierens beginnt, dass man wirklich sagen muss, ich habe zu leben begonnen in dem Maß, als ich Christus kennengelernt habe. Und das andere Bild, also das Bild des lebendigen Wassers und das Bild des Lichtes, nicht? Diese zwei gehen durchs ganze Johannesevangelium auch, schon am Anfang in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in die Finsternis. Aber nun ist das göttliche Licht also unsere Existenz geworden. Es bedarf nun keiner Sonne, keines Mondes, keiner Fackel, keiner Lampe. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Es hat mich sehr berührt vor vielen Jahren, wie ich mich ein bisschen mit Teilhard de Chardin beschäftigt habe, dass Teilhard de Chardin das ganze geschöpfliche Geschehen, also das, was die Naturwissenschaftler die Evolution, die Entwicklung nennen, dass er das in vier Etappen definiert. Und zwar sagt er, Sie müssen verzeihen, dass das lauter griechische Wörter sind, das ist also üblich in der Branche, also diese vom Urknall, von der Urexplosion, also vom Anfang des Kosmos, gibt es vier Etappen. Die erste Etappe Ontogenese, das heißt also, es entsteht das geschöpfliche Sein, das es angefangen hat. Das weiß also jeder Naturwissenschaftler, dass unser Kosmos begonnen hat. Das ist Ontogenese, es beginnt etwas zu existieren. Genese heißt also Entstehung. Nicht? Also Ontogenese, dann kommt Biogenese, Bios ist das Leben. Und das ist also sicher eine spätere Etappe, dass das ist erste Sein, was das war, weiß kein Mensch, ein Lichtatom vielleicht, wo alles, was wir heute an Materie vor uns haben, wo alles in einem Lichtatom komprimiert gewesen ist, mag sein. Also jedenfalls ist aus dieser Ontogenese die Biogenese, es hat das Leben begonnen. Das Pflanzliche, das Tierische, die ersten Zellen, nicht also die einzelligen Wesen und so. Und dann kommt als dritte Etappe die Noogenese. Noo, das kommt von Nous, Nous heißt der Geist. Und dieser Geist, der nach der Jade Chardin von Anfang an schon verborgen drin war, der schon in den Kristallen gewirkt hat, dass ihre Kristallisationsgesetze so großartig also darstellen, dieser Geist entwickelt sich mehr und mehr schon in den Tieren und in den Pflanzen, dort ist das, was wir dann Lebensprinzip nennen, und dieser Geist kommt dann im Menschen zu sich, im Menschen wird dieser Geist wach, Bewusstsein, ich. Das ist die dritte Stufe der Entwicklung, die Noogenese. Und dieses Ich erkennt Gott und weiß, dass die Einigung mit Gott seine Bestimmung ist. Du hast uns auf dich hin geschaffen. Du hast uns geschaffen, damit wir teilhaben an deiner Herrlichkeit. Und deswegen strebt der Mensch, das sind die Urreligionen der ganzen Menschheitsgeschichte, strebt der Mensch nach dieser Begegnung und Vereinigung und Versöhnung mit der Gottheit oder wie du es dann nennen willst, und das vollendet sich in Christus, und deswegen ist die vierte Etappe Christogenese. Also Ontogenese, Biogenese, Noogenese, Christogenese, das Ganze wächst in Christus hinein, denn Christus ist die Vereinigung Gottes mit der Schöpfung. Menschwerdung Gottes heißt ja eins werden Gottes mit der Schöpfung. Das nächste kann ich jetzt rasch lesen. Das ist von Vers 6 bis zum Vers 16. Das sind teilweise unzusammenhängende Ermahnungen. Letzte Ermahnungen. Da ist zuerst sind drei verschiedene Bestätigungen dieser Offenbarungen. Die erste Bestätigung des Offenbarungsengel. Er sprach zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahr. Gott, der Herr der prophetischen Geister, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen soll. Ich kann mich jetzt darauf berufen, dass manche von Ihnen meine Abende hier gehört haben über die Propheten. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren, wo wir hier Propheten gelesen haben miteinander und wo ich Ihnen versucht habe zu zeigen, wie Gottes Geist in diesen Menschen wirksam wird, dass sie zu erkennen beginnen, Dinge, die im Geist Gottes erkennbar sind, und dass sie dann von dieser Erkenntnis so überwältigt verkünden müssen. Das hebräische Wort für Prophet heißt Nabi, und Nabi wörtlich übersetzt heißt der Rufer, aber vorher der Gerufene, beides heißt Nabi, der Gerufene und der Rufer. Gott hat ihn also gerufen und Gottes Wort ist in ihn eingedrungen, und jetzt wird er selber ein Rufer, weil er es hinausrufen muss in die Welt. Und so ähnlich hat es Johannes empfunden, dass er nun das verkündigen muss, was ihm gezeigt worden ist. Der zweite, der dieses Buch bestätigt, ist Christus selber. Siehe, ich komme bald, selig, wer die prophetischen Worte dieses Buches bewahrt. Wobei das uns schon mehrmals begegnet ist, dieses Wörtchen bald, Dieses Wörtchen bald bedeutet gar nicht in erster Linie eine zeitliche Nähe, wie wir das verstehen würden, sondern eher eine begriffliche Nähe. Es ist schon die letzte Etappe, ist schon im Gang. Und die dritte Bestätigung vom Seher selber. Ich, Johannes, habe dies gehört und gesehen. Wenn man also sehr genau den Dingen nachgeht, wird man sagen müssen, wir haben keine absolute Gewissheit, dass mit dem Johannes, er nennt sich immer Johannes, mehrmals in der Apokalypse der Verfasser, dass das der Apostel Johannes ist, kann ja auch ein anderer Johannes sein. Aber die absolute Übereinstimmung im Stil und im Vokabular mit dem Johannesevangelium und mit den Johannesbriefen legt es also nahe, man kann ruhig sagen mit Gewissheit, dass es der Apostel Johannes ist. Ich, Johannes, habe dies gehört und gesehen. Als ich es hörte, fiel ich dem Engel zu Füßen, um ihm zu huldigen, der es mir gezeigt hatte. Er aber sprach zu mir nicht, so auch ich bin Knecht mit dir und deinen Brüdern, den geisterweckten Verkündern und denen, die die Worte dieses Buches bewahren. Gott bete an, wenn jemand den Hebräerbrief in Erinnerung hat. Die ersten zwei Kapitel des Hebräerbriefes handeln nur von der Bemühung des Verfassers, die Gemeinden der damaligen Zeit, also zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts, vom Engelskult abzuhalten, weil von den Essenen, das war diese sehr intensiv religiöse Richtung bei den Juden, kam eine Engelsanbetung, die da also hineingetragen wurde in die Gemeinden, und Paulus kämpft also mit aller Macht gegen die Reinheit des christlichen Gottesdienstes. Angebetet wird nur Gott allein, kein Engel, kein Mensch, niemand wird angebetet. Angebetet wird nur Gott allein. Und deswegen heißt es hier, diese Abwehr, der Engel sprach zu mir, weil ich fiel ihm zu Füßen, ihm zu huldigen, dem Engel, der es mir gezeigt hatte. Er aber sprach zu mir nicht so, auch ich bin ein Knecht, also ich bin auch nur ein Geschöpf, mit dir und deinen Brüdern, den geisterweckten Verkündern und denen, die die Worte dieses Buches bewahren, Gott bete an, angebetet wird niemand, nur er allein. Dann sprach er zu mir, versiegle nicht die prophetischen Worte dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Der Frevler soll weiter freveln, der Befleckte sich weiter beflecken, Gott hält sich heraus. Es ist die Zeit der Bewährung, wo jeder selber entscheiden muss, wo er stehen will. Der Gerechte soll weiter recht und der Heilige weiter sich heiligen. Und jetzt sagt Christus noch ein abschließendes Wort. Ich komme bald und mit mir kommt mein Lohn. Mit mir, ich bin eigentlich der Lohn. Wenn Sie, ich hoffe, dass Sie alle, die da hier sind, wissen, wie das ist, wenn man jemanden sehr liebt. Und wie das ist, wenn man jemanden dann verliert oder vermisst oder fort ist und so. Und dann kommt der Mensch wieder zurück, ob das jetzt eine gute Ehe oder Bursch und Mädchen oder Mutter, Kind oder wer immer. Nicht, wenn irgendwo eine wirklich tiefe, echte, große Liebe da ist, dann ist das bloße Vorhandensein dieses geliebten Menschen, ist die Seligkeit. Ob du jetzt gesund oder krank bist, das spielt gar keine Rolle, ob du satt bist oder hungrig, das ist völlig uninteressant. Er selber ist einfach dein Glück, dieser Mensch. Und das ist hier, mit mir kommt mein Lohn, weil der Mensch in dieser Vollendung nur mehr ein Liebender ist und weil dieses Lieben ihn eint mit dem Herrn, deswegen, ich komme bald und mit mir kommt mein Lohn, einem jeden zu vergelten, je nachdem, wie sein Werk ist. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Den Satz kennen wir schon, mit dem hat die Apokalypse begonnen. Selig, die ihre Kleider waschen, dass ihnen Anrecht werde auf die Bäume des Lebens und sie einziehen durch die Tore der Stadt. Die beiden Bilder, die Bäume des Lebens, das Paradies, die Tore der Stadt, die vollendete Menschheit. Draußen bleiben die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzenanbeter und jeder, der die Liebe lügt und tut. Das haben wir letztes Mal fast wörtlich den gleichen Lasterkatalog gehabt im 21. Kapitel. Es wäre hier nur zu ergänzen, die Hunde, das klingt ein bisschen sonderbar, weil es eigentlich ein Schimpfwort ist. Es könnte sein, dass hier die Hunde gemeint sind aus dem Deuteronomium, im Deuteronomium, 5. Buch des Mose. Und zwar ist das finde es jetzt nicht, ich habe es irgendwo herausgefunden, welcher Vers. Also im Deuteronomium ist das Wort Hunde verwendet für die Tempelprostitution. Es gab also Prostituierte im Tempel beiderlei Geschlechts, Hieroduen haben sie geheißen, die Diener des Heiligen. Und für die männlichen Tempeldiener, wenn man so den dummen Ausdruck verwenden will, ist im Deuteronomium der Ausdruck Hunde verwendet. Also es könnte sein, dass die hier gemeint sind. Die Zauberer, das ist dämonischer Dienst. Unzüchtige Mörder, Götzenanbeter. Da haben sie den einen heidnischen Propheten Balaam, der zum Volk Israel gewendet sagt, ich sehe einen Stern aufsteigen aus Juda, einen Morgenstern, das ist also hier Christus. Und jetzt kommt eben dieser letzte Satz, der das alles zusammenfasst, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm, wer es hört, der spreche, komm, wer dürstet, komme, wer Verlangen hat, empfange aus Gnaden die Wasser des Lebens. Ich habe Ihnen schon angedeutet, dass also von den Tagen des Propheten Hosea an die Symbolik Bräutigam Braut, aber jetzt ist Hochzeit, der Geist und die Braut. Geist ist Gott und die Braut bist du, ist das Gottesvolk, die Kirche, ist der Kosmos, ist die Menschheit, das ist alles die Braut. Denn die Hochzeit Gottes mit seiner Schöpfung meint alles, mit Ausnahme jener, die sich persönlich, wissentlich und voll verantwortlich abgewendet haben. Also es kann zweifellos Menschen geben, die verloren gehen. Aber das ist nur dort, wo einer wirklich selber persönlich hundertprozentig und konsequent sich abgewendet hat. Aber sonst ist also die Verwirklichung dessen, was Gott gemeint hat, als er die Welt schuf. Nicht, wenn Sie sich jetzt erinnern, die Existenzphilosophie in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts hat ja diese Frage gestellt. Wie kommt es dazu, dass etwas existiert? Warum existiert etwas? Wieso ist Existenz und wieso bin ich und wieso komme ich dazu, das alles mitzumachen, was mich vielleicht gar nicht interessiert? Und dann begreifen wir aber erst, wenn wir wissen, was Gott sich gedacht hat, begreifen wir. Und da haben Sie jetzt dieses Einssein in Liebe, was ich vom Paradies gesagt habe, im Bild der Ehe. Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm, das ist Hochzeit. Wer es hört, spreche, komm. Du bist ja mitgemeint, sag auch dein, komm, ihm gegenüber. Wer dürstet, komme. Wenn du spürst, dass wir für ganz was anderes geschaffen sind, dass unsere Seele ganz andere Dimensionen hat, der Erfüllung und der Freude und des Glücklichseins und der Schönheit und der Erkenntnis, dass da also, weiß ich, 99% brach liegen von dem, was am Seelenleben in uns möglich wäre. Wer dürstet, komme. Wer Verlangen hat, empfange aus Gnaden die Wasser des Lebens. Eine Drohung kommt jetzt, die aus dem Deuteronomium übernommen ist. Dort wird all denen, die das Gesetz Gottes verfälschen, wird also die Strafe Gottes angedroht. Das ist hier wörtlich übernommen. Ich bezeuge jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört, Doppelpunkt, wer etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wer etwas wegnimmt von den prophetischen Worten dieses Buches, dem wird Gott wegnehmen seinen Teil an den Bäumen des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. In meinem Text ist es übersetzt, im Urtext steht es aramäisch, Maranatha. Maranatha heißt, komm, Herr, und war ein liturgischer Gruß im ersten Jahrhundert, ist uns bezeugt aus dem ältesten liturgischen Buch, das wir aus dem ersten Jahrhundert haben. Dort ist bei dem Ritus der Messe wird also geschildert, dass es Ende des ersten, zweiten Jahrhunderts, die sogenannte Didache, wird geschildert, wie also die Eucharistiefeier zu vollziehen ist. Und da heißt es dann am Schluss der Eucharistiefeier Maranatha. Das ist also aus jener Zeit, wo man die Eucharistie noch in aramäischer Sprache gefeiert hat. In den Paulusgemeinden war längst griechisch, aber in Jerusalem hat man noch aramäisch. die Messe gefeiert. Amen, komm, Herr Jesus, Maranatha. Die Gnade Jesu des Herrn sei mit allen Heiligen. Amen. Meine Freunde, das wäre also bitte die Apokalypse, und vielleicht hat sie Ihnen einen Dienst getan in zweifacher Hinsicht. Ich sagte Ihnen, die Apokalypse wird bezeichnet als das fünfte Evangelium. Sie zeigt uns nämlich Christus, aber nicht den historischen Jesus in Palästina, sondern den in der Geschichte und in der Welt und im kirchlichen Leben gegenwärtigen Herrn. Dieser Christus, der der heimliche König der Geschichte ist, der die Geschichte lenkt, der die Heilsgeschichte unaufhaltsam zu ihrem Ziel führt, das eines Tages sich verwirklicht, was von Anfang an geschehen muss. Wir haben früher das Brautlied gesungen, 554, und können jetzt noch ein oder zwei Strophen von dem Brautlied weitersingen. 554. Wir haben drei Strophen gesungen, vierte und fünfte Strophe. 554. Na, 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 na. Komm Gott, komm mir rein, Freudenschein, wenn du mich mit deinen Augen dein gar freundlich tust anblicken. Herr Jesu, du mein trautes Gut, dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut, mich innerlich erwecken. Nimm mich freundlich in dein Arme und erbarme dich in Gnaden. Strophe, weil diese Bilder, die wir heute gelesen haben, zum Gegenstand haben. Wie bin ich doch so herzlich froh, dass mein Lohn ist das A und O, der Anfang und das Ende. Christus, am Ende dieses Kurses möchten wir dir danken. Wir möchten dir danken für die Botschaft, die unserem Leben Ziel, Sinn und Freude schenkt. Wir möchten dir danken für die Gemeinschaft, die uns hier zusammengeführt hat, die Gemeinschaft des Glaubens, eine Familie von Brüdern und Schwestern, geeint um dein Wort und geeint durch dich. Wir danken dir für deinen Geist, den du uns zugesagt und gesendet hast. Denn nur in der Kraft deines Geistes können wir dein Wort vernehmen, begreifen und aufnehmen in unser Herz. Wir danken dir, Herr, für diese Gnaden. Wir danken dir für die Treue, die du uns zugesagt und auf die wir bauen für unser ganzes zukünftiges Leben. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Bevor nun die abschließende Überraschung kommt, möchte ich Sie bitten, Platz zu nehmen und mir ein paar Worte des Dankes zu gestatten. Zuerst möchte ich mich zu Ihrem Sprecher machen, zum Sprecher dieses Bibelkreises und Ihnen, Herr Professor, sehr herzlich im Namen aller Anwesenden und aller, die heute gerade nicht da sein können, für Ihre Tätigkeit hier in Andritz ganz herzlich Dank zu sagen. Ich möchte auch Dank sagen im Namen des Arbeitskreises, den Sie durch Ihre Tätigkeit geprägt haben und dem Sie Ihr Prestige geliehen haben. Der Arbeitskreis möchte ein kleines Zeichen setzen und das in der Form tun, den Dank ausdrücken, dadurch, dass er die Spenden, die Sie heute uns zur Verfügung gestellt haben, nicht annimmt, sondern an Sie, Herr Professor, weitergibt, mit der Bitte, es einer Gruppe von Menschen zukommen zu lassen, von denen wir wissen, dass sie Ihnen ein großes Anliegen und ein Auftrag sind. Das sind die Schwestern vom Orden der Karmelitinnen und wir bitten Sie, es an diese Gemeinschaft weiterzugeben. Das ist kein origineller Gedanke, ich weiß das, aber ich glaube, es ist ein guter Gedanke und gute Gedanken dürfen nachgeahmt werden, glaube ich. Drittens möchte ich meinen ganz persönlichen Dank auch aussprechen und möchte das mit Hilfe einer Blume tun, von der ich glaube, dass sie einen Bezug herstellen kann zu dieser Bibelreihe, genauer gesagt zu dieser Reihe über die Apokalypse. Sie stellt eine Form einer Blüte dar, also eine ganz exotische Blüte, die mich persönlich erinnert hat an das leuchtende Feuerschwert, das in der Apokalypse beschrieben wird, und nehmen Sie es als mein Zeichen des Dankes entgegen und nehmen Sie, und es soll Sie an diese Vortragsreihe. Weiters möchte ich den Dank an Sie richten im Namen des Arbeitskreises. Ich möchte zuerst denjenigen danken, die aktiv auch beigetragen haben, damit diese Abende zustande gekommen sind. Diejenigen, die Taxi gespielt haben, Frau Fitzek, Frau Daus und Herr Rakonit, die Tonbandaufnahmen gemacht haben und sie uns zur Verfügung gestellt haben. Die Frau Richter und die Frau Professor Arnold, die auch den Kassettendienst übernommen haben und dazu zum Gelingen und zur Verbreitung beigetragen haben. An Sie alle möchte ich den Dank richten. Ich muss sagen, dass Sie eine sehr verlässliche Teilnehmergruppe gewesen sind aus der Sicht eines Veranstalters. Ich kann sagen, dass in den 17 Jahren keine einzige Veranstaltung misslungen ist und das ist wirklich etwas, was, glaube ich, Seltenheitswert besitzt. Sie sind außerdem ein sehr spendenfreudiger Kreis gewesen, der durch seine Beiträge die Arbeit des Andritzer Bildungswerkes ermöglicht hat. Sie sind auch ein hilfsbereiter Arbeitskreis, Teilnehmerkreis gewesen. Sie haben zum Beispiel auch immer dazu beigetragen, dass nach dem Abend die Sessel rasch wieder weggestellt worden sind. Auch das keine Selbstverständlichkeit. Und ein kleiner Wermutstropfen, den möchte ich auch nicht verschweigen, besteht vielleicht darin, dass innerhalb der vielen Jahre wir uns untereinander vielleicht doch nicht so nahe gekommen sind, dass wir menschlich uns nahe gekommen sind, der einzelne Teilnehmer mit dem anderen, wie das von mir vielleicht geträumt worden ist. Und vielleicht lässt sich in Zukunft in diese Richtung etwas mehr tun. Die Tätigkeit des Bibelkreises um Schwester Maria Bosco lässt da einiges an Hoffnungen wachsen. Ich hoffe, dass Sie die Arbeit des Andretzer Bildungswerkes weiterhin mit Ihrer Zuneigung und mit Aufmerksamkeit verfolgen werden und dass Sie der Pfarre Andritz auch in Zukunft verbunden bleiben. So viel wollte ich zum Abschluss gesagt haben und darf jetzt nun das Wort an eine Teilnehmerin weitergeben. Ich weiß nicht einmal, wie Sie heißen, aber Sie haben jetzt das Wort.
Sehr geehrter Herr Professor, sehr geehrter Herr Dozent, liebe Anwesende der Pfarre Andritz, darf ich mich als Marietellerin diesem Dank anschließen? Dem Steirischen Sonntagsblatt haben wir die Information über diese Bibelrunde entnommen und der Name Professor Dr. Hansemann lässt uns seit Jugendtagen aufhorchen. Es war nach dem Jahre 45, als Herr Professor Dr. Hansemann als steirischer Landesjugendseelsorger nach Mariezell kam und den Grundstein für eine katholische Jugend in Mariezell legte. Wir durften uns um Sie, sehr geehrter Herr Professor, scharen und Ihr Wort, das Wort Gottes aus Ihrem Munde, war für uns Leben. Es hat eine Dynamik entwickelt und es ist uns Christus aufgegangen. Wir haben die Grundwerte des Glaubens auf unsere Fahnen geschrieben und wir haben sie in unsere Familien hineingetragen. Wir sind voll Dankbarkeit für die Begegnung mit Professor Dr. Hansemann und wir freuen uns, dass wir im Jahr des 50-jährigen Priesterjubiläums in diesem Kreis diese Abende miterleben durften. Wir wollen den musikalischen Festtagsgruß hier noch einmal aufgehen lassen, den wir bei der Feier des goldenen Priesterjubiläums in Mariazell darbrachten.
Leicht jetzt etwas zu sagen, weil ich wüsste nicht, was mir mehr Freude gemacht hätte. Der Besuch aus Mariazell erinnert mich an jene Zeiten, wo mein Beruf so schön gewesen ist wie später nie wieder. Das war erstens die Aufbruchszeit nach dem Krieg und zweitens, Mariazell ist was Eigenes. Ich habe damals als Landjugendseelsorger in sehr vielen Orten die katholische Jugend aufgebaut. Ich bin damals mit dem Bus von Graz nach Mariazell gependelt, habe dort heimgefunden und wieder nach Hause gefahren. Also es war ziemlich strapaziös. Aber, und ich habe überall in diesen steirischen Pfarren, wo ich also tätig gewesen bin, viel guten Willen und sehr, sehr idealistische junge Leute und große Bereitschaft gefunden. Aber Mariazell ist Mariazell, da hilft nichts. Und so möchte ich Ihnen also sehr danken. Sie werden nicht wissen, ich habe auch mein Jubiläum heuer in Mariazell gefeiert. Am 19. Juli, das ist mein Weihetag, bin ich nach Mariazell gefahren mit meiner Schwester. Und ohne zu ahnen, dass dort nicht nur die drei, sondern eine ganze Gruppe, meine ganzen ehemaligen damals, also mich 50, 40 Jahre sind inzwischen vergangen, nicht, dass die mit mir diese Messe gefeiert haben. Also möchte ich Ihnen und allen anderen Mariazellern ganz herzlich danken. Das ist ein wirkliches Geschenk. Und ich hoffe, dass Sie selber auch ein bisschen eine Freude mitgenommen haben. Und den Musikanten natürlich auch. Das ist also eine Untermalung und eine Umrahmung, die man sich festlicher nicht mehr denken kann. Danke euch sehr.
Bitte darf ich sagen,
es
ist mein Mann und meine Frau.
Okay. Aber bitte, es wäre sehr ungerecht, wenn ich diesen Dank auf Mariazell beschränken würde. Ich möchte Ihnen wirklich auch, was der Dozent Schauer gesagt hat, möchte ich schon sehr unterstreichen. Sie waren, also ein Publikum ist ein falscher Ausdruck, also eine Zuhörerschaft, die einen Vortragenden sehr anregt und die einem Vortragenden sehr hilft. Denn man ist ja ganz angewiesen auf die Atmosphäre, die einem entgegenkommt und auf das Hören können. Sie ahnen ja nicht, dass man ihnen ein Gesicht abliest, was in ihnen vorgeht. Und wenn ich ihren Gesichtern entnehmen konnte, dass sie innerlich mitgegangen sind, dann löst das natürlich auch für den Vortragenden sehr vieles. Und man spricht ganz anders, als wenn man einen Vortrag absolvieren will, weil man ihn zugesagt hat. Und so möchte ich Ihnen danken, man ist dadurch das in gleichem Maß wahrscheinlich Empfangender wie Gebender. Ich habe Ihrem Glauben vielleicht weiterhelfen können, aber das Reden können über den Glauben, das hilft mir. Dadurch wird meine Glaubensfreude und meine Glaubenserfahrung, meine Glaubenserkenntnis natürlich sehr angeregt. Und so möchte ich Ihnen natürlich auch sehr herzlich danken und Ihnen wünschen, dass Sie in diesem Sinn und in dieser Art weiterhin auf das Wort Gottes horchen und offen bleiben dafür, weil man lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und der letzte Dank gebührt dem Organisator, der leider sich verflüchtigt hat, der mit einer unglaublichen Hingabe und Selbstlosigkeit und Zeitaufwand, also wirklich mehr kann man nicht investieren, als der Dozent Schauer investiert hat. Und es möge viel Segen auf ihn und seine Familie daraus erwachsen.
Erstgeborene und der Fürst. Yeah. Thank you. was in Bälde muss geschehen.